Eine Mutter hatte zwei Kinder. Beide litten an zystischer Fibrose. Das ist eine vererbbare Stoffwechselstörung. Man gab den Kindern nur eine kurze Lebenserwartung. Die frommen Eltern baten um Genesung und viele Gläubige beteten lange Zeit mit ihnen. Aber der Sohn starb mit 11 Jahren. Die Mädchen ging es ab dem 15. Jahr zunehmend besser und sie begann zu studieren. Wenigstens hier schien Gott zu helfen. Aber dann, im 23. Lebensjahr, ging es dem Mädchen plötzlich rapide schlechter und sie starb. Die Frage, die natürlich automatisch hochkommt, ist, wenn man an Gott glaubt, ihn bittet, ihn inständig bittet, und man weiß, hat die Macht zu helfen, und ebenfalls weiß, dass er es gut mit uns Menschen meint, warum schaut er dann zu und greift nicht ein? In solchen Lagen kann man sich dann einsam von Gott verlassen fühlen. Zweifel kommen hoch, quälen ein. Manche fragen sich, ist Gott gerecht? Fromme Sprüche und Versprechungen wie etwa, wenn du nur richtig glaubst, dann wirst du auch gesund, erweisen sich nur allzu oft als Betrug und stürzen auch in unheimliche Glaubensschwierigkeiten. Warum gibt es oft keine Erklärung dafür, dass jemand leiden muss? Und auch wenn man die Erklärung weiß, können wir sie dann verstehen? Und hätten wir sie und verstünden wir sie, der Schmerz wäre damit ja nicht beseitigt. Ich hatte vor längerer Zeit mit einer Predigtreihe begonnen, immer mit Unterbrechung, 10 Lügen, die wir Christen, glauben. Und ihr seht, das ist im 21. August 22 gestartet. Und immer wieder in bestimmten Abständen habe ich dann die ein oder andere Lüge vorgenommen. Heute geht es um Lüge 8. Wenn mir etwas Schlimmes passiert, ist das meine Schuld. Wer nochmal nachhören will vielmehr, kann im Predigtarchiv der Bibelgemeinde diese Predigten sich auch nochmal anhören. Also, wenn mir etwas Schlimmes passiert, dann ist das meine Schuld. Mit dem Alter von 4, 5 Jahren fängt es an, das Fragen, warum. Die Eltern kennen das. Mutti, warum hat der Mann so einen dicken Bauch? Warum hat die Frau so einen gelben Zahn? Oder im Zoo, wie heißt denn das große Tier da? Giraffe. Und warum hat die Giraffe da so einen langen Hals? In dem Alter kommt dieses Wörtchen warum bei den Kindern immer wieder hervor. Und das bleibt ein Leben lang so. Die Frage nach dem Warum. Ein bekannter Fußballtrainer hat einmal folgenden Satz geprägt. Grau ist alle Theorie. Die Wahrheit ist auf dem Platz. Und das gilt auch für unser Thema heute. Was trägt in schweren Zeiten? Auf dem Platz ist da, wo sich unser Leben abspielt. Und auf diesem Platz ist es manchmal schön hart. Wer harte Zeiten aus eigener Erfahrung kennt, weiß, dass leichtfertige Antworten oft schwerwiegende Fragen aufhäufen. Die leiden, brauchen keine Erklärungen und Theorien. Sie haben kein intellektuelles Problem, sondern eher ein existenzielles. Und wir wollen das offen uns eingestehen, dass unsere Theorie über das Leben sehr schnell verstummt, wenn es um Leid geht, wenn wir selber Leid erleben. In jungen Jahren wird das dich vielleicht noch nicht so betreffen, aber ich kann dir versichern, wenn du älter wirst, du wirst Leid erleben. Und das geht an die Substanz. Da bist du gefragt, da ist dein Glaubensleben wirklich herausgefordert. Der einzig Überlebende eines Schiffunglücks wird an den Strand einer einsamen und unbewohnten Insel gespült. Nach vielen Tagen ergebnisloser Ausschau nach einem Schiff baute er sich eine Hütte aus Holz. Eines Tages kam er von einem Ausflug auf der Insel zurück und stellte fest, dass seine Hütte in Flammen stand. Er hatte alles verloren und verzweifelt weinte er sich in den Schlaf. Am nächsten Morgen wachte er durch das Motorgeräusch eines Bootes auf. Man kam, um ihn zu retten. »Woher wusstet ihr, dass ich hier bin?«, fragte er seine Retter. »Wir haben Ihr Rauchsignal gesehen«, antwortete der Kapitän. Die darin enthaltene Weisheit, es ist verständlich, wenn wir zunächst enttäuscht und verzweifelt sind. Wenn etwas schief läuft oder wir etwas verlieren. Es gibt jedoch immer Hoffnung, solange wir leben. Und solange wir diese Hoffnung nicht aufgeben und damit auch uns nicht aufgeben, haben wir die Chance, das Leben zurückzugewinnen. Diese Geschichte lehrt aber auch, dass wir nicht vorschnell von einem Unglück sprechen sollten, wenn uns Unangenehmes widerfährt. Im Nachhinein, ich betone, im Nachhinein, stellt sich das oft heraus, das Glück, dass wir Glück im Unglück hatten. Etwas anfänglich Unangenehmes stellt sich später als segensreich ein. Schlimme Dinge passieren in unserem Leben und sind manchmal auch auf Fehlverhalten anderer zurückzuführen. Gott straft dich nicht, weil du böse warst. Das ist eine Meinung, die weit verbreitet ist. Warum lässt Gott Leid zu? Wo ist dieser Gott? Mit dieser Thematik kann man ganze Bibliotheken füllen. Viele Menschen haben sich darüber Gedanken gemacht. Und ich maße mir natürlich auch nicht an, hier die Antwort schlechthin zu geben. Die Frage nach dem Warum, die sogenannte Theodizee-Frage, Theo Gott, Didizee Gerechtigkeit, also die Frage nach der Gerechtigkeit Gottes, ist eine Frage, die viele Menschen beschäftigt und die Antwort ist sicherlich sehr schwer. Eine Antwort zu finden auf die Frage, warum lässt Gott das zu, ist eine unheimlich komplexe Angelegenheit. Trotzdem möchte ich versuchen, einige Elemente, einige Impulse als eine mögliche Antwort zu geben, die uns vielleicht weiterhilft. Einige Zitate. Wir sind nicht nur verantwortlich für das, was wir tun, sondern auch für das, was wir nicht tun. Kein Problem wird gelöst, wenn wir träge darauf warten, dass Gott sich darum kümmert. Gottes Wege mit uns sind wie ein hebräisches Buch, man kann sie nur rückwärts lesen. Und Peter Hane hat gesagt, wo das Leid übermächtig scheint, wo die Tränen kein Ende finden, wo der Schatten der Trauer mein Leben verhüllt, da heißt mein Trost, Gott ist immer größer als mein größtes Problem. Gott sorgt für mich, auch wenn ich ihn nicht spüre. Er hält bei mir aus, wenn es nicht mehr zum Aushalten ist. Unser Bedürfnis angesichts von Leid ist, wir wollen den Schalter finden. Erklärungen, die uns das Gefühl von Durchblick und Kontrolle geben. Leid kann entstehen durch, bitte versuch doch mal zu vervollständigen den Satz. Leid kann entstehen durch. Kann ja nicht sein, dass euch da gar nichts einfällt. Nur Mut.
Krankheit.
Jawohl.
Unachtsamkeit.
Jo.
Lügen.
Okay.
Verlust der Arbeitsstelle.
Jo. Ich habe mal hier einiges aufgeschrieben. Egoismus, Tod, Ausgrenzung, Krankheit, ganz wichtige Sache, ist auch genannt worden, Untreue, Einsamkeit, Machtmissbrauch und andere Dinge. Die Liste ist sehr lang. Schaut euch mal diese Folie an. Wo stehst du persönlich in deiner Bereitschaft, für Jesus zu leiden? Wie sieht es mit deinem Umfeld aus? Trage deine Antwort, jetzt natürlich nur im Geiste, jeweils auf folgender Skala ein. Wir sollten nicht leiden. Jesus hat gelitten, also müssen wir erst recht leiden. Leben wir nach Gottes Willen, so erleben wir wenige bis gar keine schwierigen Zeiten. Um in Gottes Königreich zu gelangen, werden wir geprüft, vor allem in schwierigen Zeiten. Leiden wir, so stimmt etwas nicht. Leiden ist normal und unumgänglich. Leiden hat kein erlösendes oder positives Resultat. Gott braucht unser Leiden zum Guten, damit wir Jesus ähnlicher werden. Leiden nimmt uns die Möglichkeit, uns zu freuen. Auch im Leiden sind wir aufgefordert, uns zu freuen. Geistliche Menschen leiden in Schwierigkeiten nicht emotional. Geistliche Menschen empfinden auch schmerzliche Gefühle in Schwierigkeiten. Da Gott uns liebt, bewahrt er uns vor Schwierigkeiten. Da Gott seinen Sohn nicht bewahrt hat, wieso sollte er uns vor Schwierigkeiten bewahren? Wenn wir leiden, ist das Gottes gerechte Strafe. Das Leiden ist Gottes liebende Erziehung, die zu unserem Guten dient. Wir merken, das ist alles eine sehr komplexe Angelegenheit. Auch als Jesus gefragt wurde, wegen eines blind geborenen Menschen, wir haben das eben in der Lesung gehört. Da heißt es in Johannes 9, unterwegs sah Jesus einen Mann, der seit seiner Geburt blind war. Da fragten ihn seine Jünger, Rabbi, wer hat gesündigt, er selbst oder haben seine Eltern gesündigt, sodass er blind geboren wurde? Jesus antwortete, weder er noch seine Eltern haben gesündigt, sondern das Wirken Gottes soll an ihm offenbar werden. Als er dies gesagt hatte, spuckte er auf die Erde, dann machte er mit dem Speichel einen Teig, strich ihn dem Blinden auf die Augen und sagte zu ihm, geh und wasch dich in dem Teich Schiloach. Der Mann ging fort und wusch sich, und als er zurückkam, konnte er sehen. Jesus gibt keine Antwort auf die Ursachen dieses Unglücks. Er reagiert und tut etwas. An dieser Stelle heilt er den Blindgeborenen, damit das Wirken Gottes an ihm offenbar werde. Andere Übersetzung sagt, weil an ihm die Kraft Gottes sichtbar werden soll. Das heißt, diese Krankheit dient der Ehre Gottes. Jetzt nehmen wir einmal an, der Blinde hat das gehört, was Jesus sagte. Kannst du dir vorstellen, was er gedacht hat? Wir wissen nicht, ob er das gedacht hat, aber ich könnte mir das total vorstellen, dass er gedacht hat, so eine Frechheit. Weiß der überhaupt, was er sagt? Ich bin seit 40 Jahren blind, habe noch nie meinen Vater und meine Mutter lachen gesehen. Kein Baum und keine Blume, keine Farben, nichts. Mein Leben lang sitze ich hier an der Straße und muss betteln, damit ich nicht verhungere und muss mir die dummen Sprüche der Leute anhören, die sich fragen, ob ich oder meine Eltern gesündigt haben. Und nun kommt dieser Straßenprediger daher und verkündet, dass all das Leiden nur den einen Zweck haben soll, dass Gottes Kraft an mir offenbar werden soll. Unerhört. 40 Jahre krank, nur damit Gott geehrt wird. Merken wir, da ist einiges mit verbunden. Das können wir als Menschen überhaupt nicht begreifen. Gott steht über allem. Er weiß, was gut und richtig ist. Ob wir das verstehen, ist eine ganz andere Sache. Aber genau das sagt Jesus, dass ein Mensch zur Ehre Gottes krank sein kann. Dass Krankheit einen Sinn haben und zur Ehre Gottes beitragen kann, auch wenn sie nicht geheilt wird, das sehen wir bei Paulus. Dreimal hat er Jesus gebeten, ihn von seiner Krankheit zu befreien. Die Schrift spricht von einem Pfahl im Fleisch. Man vermutet, dass es ein Augenleiden war. Dreimal hat er gebeten. Paulus bekommt die Antwort: Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Er wurde nicht geheilt, obwohl er mit Sicherheit inständig gebeten hat. Und dann sagt Paulus etwas sehr Erstaunliches. Dann will ich mich halt dieser Schwachheit und beziehungsweise Krankheit rühmen, damit Gottes Kraft durch sie umso mehr zur Geltung kommt. Er macht einen Strich drunter. Er sagt, ich will das annehmen. Das ist nicht einfach. Gerade für einen, der vielleicht im Leid drin ist, der eine Krankheit hat. Damit hat also Paulus den Sinn seines Leidens erkannt. Sie bewahrt mich davor, ja, stolz zu werden und lässt Gottes Kraft noch mehr aufleuchten. Und dann sagt Paulus, darum will ich alles tragen, was Christus mir auferlegt hat. Und das war sicherlich nicht wenig. Wenn wir an Leid denken, dann kommen in uns Gefühle hoch wie Angst. Herr, ich habe keine Kraft dafür. Corrie ten Boom erzählt, als ich ein kleines Mädchen war, sagte ich zu meinem Vater, Papa, ich habe Angst, ich werde nie stark genug sein, um ein Märtyrer zu werden. Da fragte mich der Vater, sag mal, wann gebe ich dir das Fahrgeld, wenn du eine Reise machst? 3 Wochen früher? Nein, Papa, an dem Tag, an dem ich verreise. Genau. Und siehst du, deshalb gibt dir dein himmlischer Vater nicht heute die Kraft, Verfolgung zu ertragen, wenn dich niemand verfolgt und du diese Kraft gar nicht brauchst. In dem Augenblick, wo du für Jesus leiden musst, wird er dir die nötige Kraft geben. Im Augenblick brauchst du sie nicht. Ich war getröstet und spielte wieder mit meinen Puppen. Später gab mir der Herr die Fahrkarte. Als ich leiden musste, strömte die Kraft. Corrie ten Boom wurde ja damals von der Gestapo dann ins KZ gepackt. Warum? Weil sie Juden versteckt haben im Dritten Reich. Also diese Kraft bekam sie nicht früher und nicht später, sondern genau zu dem Zeitpunkt, wo sie sie brauchte. Tatsache ist, wer Christ sein will, muss leiden. Wir als Ehepaar durchleiden das auch momentan. Karin hat ja diese Krankheit und das ist nicht einfach in der Situation, wo man ist, das zu tragen. Das ist eine unheilbare Krankheit. Der Herr kann ein Wunder tun. Und natürlich fahren in dieser Situation, in der wir stecken, die Gefühle Fahrstuhl. Wenn man drin steckt, ist das wahrlich nicht zum Jubilieren. Paulus klagt nicht, warum lässt du mich so leiden, obwohl ich doch an dich glaube und dir diene. Womit habe ich das verdient und so weiter. Nein, Paulus ehrt Gott, indem er sein Leiden annimmt und auf Gottes Kraft vertraut. Zu solchem Verhalten fordern uns viele Psalmen auf. Psalm 37, Vers 5. Vertraue dem Herrn dein Leben an und hoffe auf ihn. Er macht es gut. Psalm 55, Vers 23. Wirf dein Anliegen auf den Herrn. Er wird dich versorgen. Psalm 73, Vers 23. Dennoch, auch wenn es den anderen gut und mir schlecht geht, dennoch bleibe ich bei dir und hoffe auf dich, vertraue dir. Das ist eine Willensentscheidung. Von den Gefühlen hätte der Asaf sicherlich gesagt, nee. Wenn man diesen Psalm liest, dann wird deutlich, um was es geht. Er hat das Problem, nicht nur er, auch David in dem Psalm immer wieder, warum geht's den Gottlosen so gut und mir geht's so dreckig. Ich habe an meinem Vater das erlebt, ein wiedergeborener Christ von Jugend auf, der in der letzten Zeit seines Lebens bettlägerig war und Schwierigkeiten hatte, das zu akzeptieren. Es kam immer wieder die Frage in ihm hoch, Gott, Jesus, was habe ich dir getan? Wenn du in Notsituation bist, in Leitsituation, dann kommen diese Gedanken, kommen diese Zweifel in dir hoch. Und Asaf sagt dennoch vom Kopf her, ich will an dir bleiben. Weißt du, Satan hat nur ein Interesse. Er will die Kinder Gottes von Gott wegreißen. Und da setzt er alles, aber wirklich alles ein. Die anderen Menschen, die mit Jesus nichts zu tun haben, die hat er ja schon. Da braucht er keine Energie einsetzen. Er setzt voll auf die Karte, die Kinder Gottes von Gott, von Jesus wegzubringen. Psalm 63, Vers 9, die Elberfelder übersetzt den Vers so, meine Seele hängt an dir, deine Rechte hält mich aufrecht. Die Neue Genfer Übersetzung übersetzt das so, von ganzem Herzen hänge ich an dir und deine Hand hält mich fest. Wie schon bei Paulus gesehen, hilft es uns besser mit Krankheit und Leid umzugehen, wenn wir den Sinn dahinter sehen. In Römer 5 gibt uns Paulus einen weiteren Hinweis in dieser Richtung. Nachdem er davon spricht, was wir durch den Glauben alles bekommen haben, Friede mit Gott, die Gnade der Vergebung, Hoffnung auf die Zukunft der Herrlichkeit, schreibt er, aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch über das Leid, das wir ertragen müssen, weil wir wissen, dass Leid Geduld bewirkt. Geduld stärkt den Glauben. Das bewirkt Hoffnung und Hoffnung enttäuscht uns nicht, weil Gottes Liebe uns umgibt. Hier wird uns ein weiterer Sinn von Krankheit und Leid gezeigt. Es sind Bewährungsproben für unseren Glauben. Und wenn wir solche Zeiten im Vertrauen auf Gottes Hilfe und Kraft durchleiden und durchstehen, können wir mit einem gestärkten, gefestigten Glauben herausgehen und anderen Menschen dann wirklich Mut machen. Das sehen wir auch am Beispiel von Hiob. Auch eine ganz zentrale Geschichte, wenn es um Leid geht. Es ist interessant, dass wir im Buch Hiob am Anfang einen einmaligen Blick hinter die Kulissen werfen dürfen. Wir, Hiob übrigens nicht. Eine kurze Zeit wird der Vorhang aufgezogen, dass wir also in die unsichtbare Welt schauen können. Das ist einzigartig in der Bibel. Da heißt es, und es geschah eines Tages, da kamen die Söhne Gottes, um sich vor dem Herrn einzufinden. Und auch der Satan kam in ihrer Mitte. Der Herr sprach zum Satan, woher kommst du? Und Satan antwortete dem Herrn und sagte, auch vom Durchstreifen der Erde und vom Umherwandeln auf ihr. Und der Herr sprach zum Satan, hast du Acht gehabt auf meinem Knecht Hiob? Denn es gibt keinen wie ihn auf Erden, ein Mann so rechtschaffen und redlich, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Und Satan antwortete dem Herrn und sagte, ist Hiob etwa umsonst so gottesfürchtig? Hast du selbst nicht ihn und sein Haus und alles, was er hat, rings umhegt? Das Werk seiner Hände hast du gesegnet und sein Besitz hat sich im Land ausgebreitet. Strecke jedoch nur einmal deine Hand aus. Taste alles an, was er hat, ob er dir nicht ins Angesicht flucht. Da sprach der Herr zum Satan, siehe, alles, was er hat, ist in deiner Hand, nur gegen ihn selbst. Strecke deine Hand nicht aus. Und der Satan ging vom Angesicht des Herrn fort. Und dann hat er, ich sage das mal etwas flapsig, im Leben von Hiob ein bisschen aufgeräumt. Obwohl ja Gott ein unheimliches Lob ausspricht, das kannst du in der Bibel suchen. Denn es gibt keinen wie ihn auf Erden, ein Mann, der so rechtschaffen und redlich, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Das ist ein Kompliment aus dem Mund Gottes. Und trotzdem gibt er den Hiob frei. In der Form, dass Satan jetzt ihn ein bisschen beackern kann. Hiob hat alles verloren. Sein Besitz, seine 10 Kinder, seine Gesundheit, die Unterstützung seiner Frau. Es kam dann übrigens nochmal zu einem zweiten Treffen, wo dann Gott auch die Gesundheit von Hiob freigegeben hat, wo Satan auch ihn angreifen konnte. Und dann kommen seine Freunde, was vorbildlich ist. Sie haben in der Situation erstmal 7 Tage und 7 Nächte mit ihm geschwiegen. Finde ich toll. Vorbildlich. Aber danach ging's los. Da haben sie dann gesagt, oh lieber Freund, bei dir wird was nicht in Ordnung sein. Schau doch mal, ob da Sünde ist. Das ist ganz tief in uns drin, dass wir meinen, wenn wir krank sind, wenn wir Leid haben, dass da irgendwo Sünde ist. Das war bei Hiob nicht der Fall. Gott weist nachher auch die Freunde zurecht. Hiob muss für seine Freunde beten, damit Gott ihnen gnädig ist. Der Hiob macht Gott Vorwürfe. Er kommt damit nicht klar. Das ist ganz normal, wenn man in Leid ist, verzweifelt ist, dass man Schwierigkeiten mit seinem Glauben hat. Er hadert mit seinem Schicksal, er hadert mit Gott. Und dann greift Gott ein und macht ihm klar, wie klein er doch ist, wie groß Gott ist. Und Hiob kommt dann zu dem Ergebnis, Hiob 42, Vers 5, vom Hörensagen hatte ich von dir gehört. Blanke Theorie. Aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Jetzt habe ich in Praxis dich erlebt. Mir wird wichtig und entscheidend, wie groß du bist, wer und wie du bist. Er war immer noch im Leid, aber danach wurde er wieder beschenkt. Trotz allem bleibt das eine unheimlich schwierige Sache. Warum lässt zum Beispiel Gott es zu, dass Satan diesen Einfluss hat? Wir wissen es nicht. Gott hätte ja auch sagen können, Satan, stopp, ist nicht. Aber Gott hatte den Überblick, er hatte einen Plan. Gott kann aber auch erst dann, oder Satan kann erst dann wirken, wenn Gott grünes Licht gibt. Hiob hat durch sein Leiden eine Erfahrung gemacht, die er als Gesunder nie gemacht hätte. Er hat Gott von einer Seite kennengelernt, die ihm bisher verborgen war. Mit dieser neuen Einsicht, mit dem neu gewonnenen Vertrauen, ehrte er Gott. Und auch die Josef-Geschichte, 1. Mose 37 bis 50, ist eine Geschichte, die uns helfen kann. Hier an der Seite sind jeweils die Stationen so bildlich ein bisschen dargestellt. Der Josef wird sich auch manchmal gefragt haben, sag mal, bin ich im falschen Film? Da stimmt doch was nicht. Das kann doch nicht sein. Das Ganze ist eine Hammergeschichte. Merkt ihr drei Dinge. Gott benutzt nicht das Leid der einen für den Vorteil der anderen. Gott bringt aus dem Leid, das du erlebst, Stärken in dir hervor. Vertrau auch in deinem Leben auf Gott. Er macht noch was Gutes daraus. Das merkst du aber erst im Nachhinein. Und dann kann man, denke ich, das Lebensmotto, die Lebenseinstellung des Josef so fassen. 1. Mose 50, Vers 20. Ihr zwar gewandt zu den Brüdern, sagt er, ihr hattet Böses gegen mich beabsichtigt. Gott aber hat beabsichtigt, es zum Guten zu wenden. Gott hatte den Überblick. Gott hat diese Tat der Brüder, wo sie ihn verkauft haben, genutzt, um da etwas draus zu machen. Es gibt noch eine ganze Reihe bemerkenswerter Aussagen über das Leiden in der Bibel. Sie alle zeigen, dass Leiden nicht nur den Sinn hat, geheilt oder beseitigt zu werden, sondern dass es auch den Sinn haben kann, uns noch stärker mit Gott zu verbinden. In den sogenannten Seligpreisungen sagt Jesus, glücklich sind die Leidtragenden, denn sie werden geheilt werden. Nein. Denn sie werden getröstet werden. Glücklich sind die, die verfolgt werden, denn ich werde ihr Schicksal wenden. Nein, denn das Himmelreich gehört ihnen. Warum sagt Jesus nicht, dass er sie heilen und befreien werde? Weil Jesus weiß, dass Krankheit und Leid zum Leben dazugehören. Weil auch das Böse in dieser Welt Einfluss hat, Macht hat, von Gott bekommen hat. Ja, warum denn? Das ist sowieso bei dieser Thematik immer sehr, sehr deutlich. Wenn eine Frage geklärt ist, kommen gleich Folgefragen. Also wir kommen da auch irgendwo nicht weiter. Irgendwann sind wir an einem Punkt, wo wir sagen, ich weiß es nicht. Und das ist eigentlich die ehrlichste Antwort bezüglich Leid. Ich weiß es nicht, warum das Leid ist. Jesus hat das am eigenen Leib erfahren, als er gekreuzigt wurde. Leid. Wenn man das sich anschaut in Gethsemane, wie er wirklich gerungen hat, was es ihn gekostet hat. Das war kein Honigschlecken, absolut nicht. Darum bleibt dem leidenden Menschen manchmal als letzter Trost nur noch der Blick auf den leidenden, sterbenden Erlöser, von dem es heißt, fürwahr, Er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Gott führt keinen Unfall herbei, damit du zur Raison gebracht wirst. Im Gegenteil, es könnte auch durchaus mal so sein, wie in folgender Geschichte. Ein Radfahrer ist wie jeden Morgen auf dem Weg zur Arbeit. Plötzlich springt ein Hund über die Straße. Der Radfahrer gerät ins Trudeln, stürzt und verletzt sich dabei. Im Krankenhaus stellt sich dann heraus, dass es sich um einen komplizierten dreifachen Beinbruch handelt. Die Ärzte teilen ihm mit, dass es mit dem Bein eine ganz langwierige Angelegenheit wird. Der Radfahrer ist unglücklich. Er hatte so viel für die nächste Zeit geplant. Das Bein tut ihm auch sehr weh. Er hat Schmerzen. Er fragt, warum lässt Gott das zu? Ich dachte, Gott, du liebst mich. Und Gott antwortete ihm in dieser Nacht. Er sagt, lieber Mensch, ich habe dich von Herzen gerne. Ich liebe dich. Aber wenn du nicht gestürzt wärst, dann wärst du zwei Häuserblöcke weiter unter ein Auto geraten und gestorben. Krankheiten sind keine Strafe Gottes für die Sünden deiner Familie. Kinder werden nicht behindert geboren, weil Eltern oder Großeltern gesündigt haben. Krankheiten und Schicksalsschläge können jeden treffen. Und das hat nichts mit Schuld zu tun. Was trägt in schweren Zeiten? Erster Schritt hat damit zu tun, dass wir unsere Verluste wirklich annehmen. Dass wir bereit werden, sie anzuschauen und zu betrauern. Unsere Verluste wahrnehmen. Ohne Vorwarnung können uns Situationen treffen, die plötzlich uns nicht mehr so sein lassen, wie wir sind. Die Arbeitsstelle wird gekündigt. Die Diagnose einer unheilbaren Krankheit. Das kann nur derjenige nachvollziehen, der das wirklich erlebt. Die Scheidungspapiere liegen im Briefkasten. Ein guter Freund hat uns betrogen. Das kann man noch ergänzen, die Liste. Das sind Momente, wo wir verstummen, wo wir ohnmächtig vor unserem Leid stehen. Ein asiatisches Sprichwort lautet, die gleiche Sonne, die Wachs weich macht, macht den Lehmstein hart. Das lässt sich wirklich an den Menschen beobachten. Unglück und Enttäuschung kann immer beides bewirken. Die einen macht Leid weich und offen, die anderen werden hart und verschlossen. Die einen stoßen auf verborgene Quellen des Lebens, die anderen verschließen sich in bitteren Vorwürfen. Schwere Zeiten tragen immer eine verborgene Kraft in sich. Sie sind viel mehr als nur eine Störung unserer Lebensqualität. Und es kann sein, dass es vielleicht Gott ist, der uns auffordert, in solchen Zeiten einen tieferen Sinn zu erkennen. Ich möchte diesen Gedanken veranschaulichen mit einem Zitat von Henry Nouwen, ein niederländischer Priester. Der schreibt, ich habe einmal beobachtet, wie ein Steinmetz große Stücke von einem gewaltigen Felsblock abmeißelte, an dem er arbeitete. In meiner Vorstellung dachte ich, das muss dem Stein doch schrecklich wehtun. Warum verwundet dieser Mann den Stein so sehr? Aber je länger ich ihm zuschaute, desto deutlicher wurde die Kontur eines anmutigen Tänzers in dem Stein erkennbar, der mich wiederum in meiner inneren Vorstellung anschaute und sagte, du dummer Mensch, wusstest du denn nicht, dass ich leiden musste, um so schön zu werden? Der zweite Schritt, das Kreuz. Der christliche Glaube hat das als Mittelpunkt. Das Kreuz ist Mittelpunkt, an dem Jesus Christus als Sohn Gottes starb. In diesem Kreuz wurde immer wieder die Antwort entdeckt auf die Frage, wie Gott zu uns steht. Wie können wir davon reden, was in schweren Zeiten trägt, wenn es das Kreuz nicht gäbe? Wie könnten wir einem Gott vertrauen und zu ihm beten, wenn wir annehmen müssten, dass er gegen Leid immun ist? Ist Gott distanziert und passiv geblieben? Sitzt er womöglich wie ein Buddha, die Arme vor sich verschränkt, mit einem milden Lächeln im Gesicht? Nein, denn wir haben es mit Jesus Christus zu tun, der einsam, verachtet, gefoltert am Kreuz hängt. Seine Wunden und Schmerzen, sein unerträglicher Durst zeigt es, wie sehr Gott leiden kann. Verspottet durch eine Krone aus Dornzweigen auf seinem Kopf. Im Sommer 1988 ereignete sich in Borken im Münsterland ein schweres Grubenunglück. Eine starke Explosion ließ einen Stollen einstürzen. Aus ganz Deutschland kamen Spezialisten und suchten nach den Verschütteten. Es gab viele Tote. Als es kaum noch Hoffnung auf Überlebende gab, entdeckte man 6 Männer, die sich in einen Stollenende retten konnten. Man begann zu rechnen, zu planen. Schließlich wurde eine Bohrung vorgenommen. Und dann, nach langen Stunden des Warten und Hoffen, drangen die Retter zu den Verschütteten vor. Die Retter kamen abgekämpft, verschwitzt, dreckig, in der gleichen Kleidung unter Einsatz ihres Lebens zu den Eingeschlossenen. Vorsichtig und mit viel Mühe brachten sie die Verschütteten wieder ans Tageslicht. So ist Gott bei uns. Wir finden ihn nicht in einem schönen Tempel. Tief steigt Gott in seinem Sohn Jesus zu uns herab und kommt hinein in unsere Fragen, in unsere Not. Gerade im Leiden am Kreuz kommt zum Ausdruck, wie viel wir Gott bedeuten und was er bereit ist, für uns zu geben. Ist dieses Kreuz lediglich ein religiöser Gegenstand? Wenn Jesus mit letzter Kraft sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dann sollen wir daran sehen, dass Gott das Leid aus eigener Erfahrung kennt. Wir sind nicht allein. Es gibt einen, der sich auch in schweren Zeiten zu uns stellt und uns nicht verlässt, der mit uns durch die Verluste der Vergangenheit und Gegenwart geht, damit wir befreit weitergehen können. Es ist Gott, der in Jesaja 43, Vers 1 und 2 sagt, fürchte dich nicht. Ich habe dich befreit. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Du musst durchs Wasser gehen. So bin ich bei dir. Auch in reißenden Strömen wirst du nicht ertrinken. Musst du durchs Feuer gehen, so bleibst du unversehrt. Keine Flamme wird dir etwas anhaben können. Die anderen sind nicht immer schuld. Im Vorbeigehen, ich zitiere nochmal Johannes 9, sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Rabbi, fragten ihn seine Jünger, wie kommt es, dass er blind geboren wurde? Hat er selbst gesündigt oder seine Eltern? Es ist weder seine Schuld noch die seiner Eltern, erwiderte Jesus. Er ist blind, damit Gottes Macht an ihm sichtbar wird. Wer war an seiner Blindheit schuldig? Keiner. Es ist einfach so, in der Welt gibt es Dinge, Klammer auf, nach dem Sündenfall, Klammer zu, die keiner braucht, die keiner will, aber die zum Leidwesen des Menschen dazugehören. Wir Menschen sind so gestrickt, dass wir immer einen Schuldigen suchen, einen Schuldigen brauchen. Wir sind nicht zufrieden. Die sind schuld. Dieses Du bist Schuldspiel ist so schlimm, aber auch weit verbreitet. Man muss es nicht einmal kaufen oder runterladen, doch es ist ein schlimmes Spiel, denn es heilt keine Wunden, aber es verletzt immer. Es stellt keine zerbrochenen Beziehungen wieder her, aber es zerstört immer wieder Beziehungen. Es bringt nie zusammen, trennt aber immer. Es baut nie auf, zerstört aber alles. Es löst nie ein Problem, es macht es nur größer. Ich denke, dass dieses böse Spiel, dass Gott dieses böse Spiel der Menschen hasst. Deshalb möchte ich Folgendes vorschlagen. Hör auf, Gott die Schuld zu geben. Das ist ja immer wieder ein Thema. Die nicht an Gott glauben können, die haben ja so viel Dinge, die sie Gott vorwerfen. Warum lässt Gott das zu? Warum wurde der Ehepartner so krank? Warum habe ich kein Glück? Warum gibt es so viel Schlimmes in der Welt? Warum stoppt Gott nicht den Krieg in der Ukraine, im Nahen Osten? Gebietet der Hamas Einhalt? Warum schon wieder so viele Tote durch Terroranschläge? In Matthäus 5, Vers 45 heißt es, er, Gott, lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Gott lässt auch Menschen die Konsequenzen ihres ungesunden Lebensstils tragen, auch die Konsequenzen ihrer Sünde. Aber Gott ist kein Gott, der im Himmel an seiner Spielkonsole sitzt, um die Menschheit zu ärgern und Tragödien zu kreieren. Ich glaube vielmehr, dass Gott mitleidet an den Dingen, die wir oft zu tragen haben, aber an denen er nicht schuld ist. Hör auf, anderen die Schuld zu geben. Natürlich gibt es Situationen im Leben, zum Beispiel Unfälle, Verletzungen, Katastrophen, vieles mehr, an denen andere Menschen schuld sind. Und die müssen dann auch die Verantwortung dafür übernehmen und die Konsequenzen ihres Handels tragen. Aber es gibt auch viele Situationen, wo wir gerne einen zum Schuldigen abstempeln möchten, damit wir selbst nicht die Verantwortung übernehmen müssen. Einen anderen schuldig zu sprechen bedeutet, dass wir selbst Gott und Richter spielen. Einem anderen die Schuld zu geben, ist oft der Versuch, seine eigenen Defizite zu verbergen, die wir nur unwillig zugeben und denen wir uns oft gar nicht stellen wollen. Wie oft geschieht das in Beziehungen und ganz besonders oft in Ehen? Helfen tut hier nur, wenn beide dieses Du-bist-Schuld-Spiel beenden und mal in sich selbst schauen, sich den Spiegel vorhalten und mal artikulieren, was sie selbst bei allem falsch gemacht haben. Und wenn sie das noch voreinander bekennen können und dann sagen, vergib mir, es tut mir leid, dann ist ja auch wieder Hoffnung. Aber solange immer nur der oder die Schuld ist, kann es nichts werden. Die anderen sind nicht immer schuld, aber es gibt Menschen, die wollen sich es nicht eingestehen und können es nicht ertragen, selber schuld zu sein. 1. Johannes 1, Vers 9, einer der schönsten Verse in der Bibel. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Jakobus 5, Vers 16 heißt es, bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Ja, aber auch drittens, hör auf, dir selber die Schuld zu geben. Dinge gehen schief. Menschen verletzen sich, Beziehungen brechen auseinander. Wir machen Fehler und wir sündigen. Aber es wird nicht besser und das Gewissen wird nicht leichter, wenn wir uns ständig schuldig sprechen. Jesaja schreibt in Jesaja 53, Vers 5, aber er ist um unserer Missetat willen verwundet, um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Manchmal ist es ja auch so, dass ein Lied hilft. Ich habe ein Lied gefunden, ich weiß nicht, wer das kennt. Herr, manche Tage sind für mich eine Last. Da heißt es in der ersten Strophe, Herr, manche Tage sind für mich eine Last. Ich finde keine Ruhe, mich treibt nur die Hast. Doch du willst mein Friede sein, willst mir immer Kraft verleihen, im Alltag zu bestehen, mit dir den Weg zu gehen. Zweite Strophe, Herr, manche Tage vergehen in Traurigkeit. Ich finde den Trost nicht. Mich hält nur das Leid. Doch du willst die Freude sein. Willst mir immer Kraft verleihen, im Alltag zu bestehen, mit dir den Weg zu gehen. Dritte Strophe. An manchen Tagen, Herr, quält mich meine Schuld. Mir fehlt deine Liebe, mir fehlt die Geduld. Doch du willst mein Helfer sein, willst mir immer Kraft verleihen, im Alltag zu bestehen, mit dir den Weg zu gehen. Und die vierte Strophe bringt's dann nochmal auf den Punkt. Herr, dafür danke ich dir, dass du mit mir gehst, dass du meine Sorgen, mein Leben verstehst, dass du, Herr, mich dennoch liebst, dass du deinen Geist mir gibst und Freude noch dazu. Der Grund dafür bist du. Als Jesus am Kreuz starb, da starb er für unsere Sünden und nahm die Schuld auf sich. Paulus schreibt, so gibt es nun keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Eine Geschichte zum Schluss, dann bin ich auch am Ende. Ein Friseur, der nicht an Gott glaubte, und ein Pfarrer gingen durch das Elendsviertel einer großen Stadt. Der Friseur sagte zu dem Pfarrer, schau, genau deshalb kann ich nicht an Gott glauben. Wenn Gott so freundlich und liebevoll wäre, wie du immer sagst, würde er diese furchtbare Armut, die Krankheit und all das Elend hier nicht zulassen. Er würde nicht zulassen, dass diese armen Leute hier unter so schrecklichen Umständen leben und dass sie abhängig sind von Drogen und anderem Zeug, das sie kaputt macht. Nein, ich kann an einen Gott, an so einen Gott nicht glauben, der das alles zulässt. Der Pfarrer schwieg, bis sie einem Mann begegneten, der besonders ungepflegt und schmutzig aussah. Sein Haar hing in Strähnen herunter, sein Bart war viele Tage alt. Da sagte der Pfarrer, du bist offensichtlich auch kein guter Friseur. Sonst würdest du es nicht zulassen, dass ein Mann, der in dieser Gegend wohnt, keinen rechten Haarschnitt hat und nicht rasiert ist. Empört entgegnete der Friseur, ja, warum machst du mich für den Zustand dieses Mannes verantwortlich? Ich kann doch nichts dafür, dass er so aussieht. Er war noch nie bei mir im Geschäft. Ich könnte ihm die Haare schneiden und ihn rasieren und er würde dann sehr gepflegt aussehen. Der Pfarrer schaute den Friseur durchdringend an, dann meinte er, dann wirf bitte Gott auch nicht vor, dass er es zulässt, dass diese Leute in ihrem Elend bleiben, wo er sie doch ständig und mit offenen Armen einlädt, zu ihm zu kommen und sich retten zu lassen. Schlusssatz. Gott kann uns und unser Leben nicht verändern, wenn wir nicht zu ihm kommen und ihn darum bitten. Amen.